Kann es sein, dass es in Österreich so einen Satz gibt, das geht sich aus?
Das geht sich aus, ja.
Das ist geil. Was heißt denn das?
Ich finde das auch super.
Es wird schon, oder wie kann man das sagen?
Ja, genau, das klappt schon. Das wird, ja, das geht sich aus.
Oh, das wäre schon fast schon wieder ein schöner Titel für die Folge.
So zum Beispiel wurde oft benutzt vor einer Prüfung. So, hast du viel gelernt? Nee, ach, geht sich aus. Ist
okay.
Immer so Motivator.
Ich finde das fast als Folgentitel schön. Das passt so schön zur Situation.
Ja,
so ein bisschen Gelassenheit. Okay. Ja, dann,
das geht sich aus. Leiwand.
Ja, das hat was. So schön entspannt und so schön unberlinerisch. So entspannt.
Das mag ich hier schon an Österreich. Ist einfach so viel relaxter als Deutschland, finde ich. Und auch die Sprache, ja, also wie das. Das ist einfach so, ja.
Ja, kann man denn
kein Stress.
In Linz das ganz gut verstehen? Ist das, ich weiß nicht, wie stark der Akzent da ist. Ich war kürzlich im Wallis, südlichste, tiefste Schweiz, da habe ich gar nichts mehr verstanden.
Es kommt drauf an. Also hier in Oberösterreich geht's meistens. Okay, als ich hierher gezogen bin, habe ich kein Wort verstanden. Aber jetzt mittlerweile hört sich nur noch wie Hochdeutsch an. Aber wenn man dann mit jemand aus Tirol oder Vorarlberg spricht, da muss man ja sich sehr konzentrieren, weil das wird dann schwierig.
Okay, aber vor Ort hast du dich so ein bisschen reingehört.
Oh ja, also das ist immer so, die reden mit dem tiefsten Akzent und ich antworte dann in mein Deutsch, Englisch, was auch immer. Und die sind so, wie hast du das verstanden? Und ich so, ja, ich spreche zwar nicht wie euch, aber ich verstehe alles.
Das ist ein Österreicher, der spricht dich an und du antwortest auf Englisch?
Okay, jetzt an der Uni zum Beispiel.
Ach so, okay.
Aber sonst, dann antworte ich einfach in mein Deutsch und es ist jetzt auch nichts. Jetzt nicht das beste Deutsch, also.
Sprich, die Uni ist international aufgestellt, da gehört Englisch wahrscheinlich dann dazu.
Genau, also zum Beispiel mein Unikurs mache ich komplett auf Englisch.
Ah, okay. Wow. Na gut, du kannst gut Englisch, das ist natürlich ein Vorteil. Das ist deine zweite Fremdsprache eigentlich, ne?
Ja, das ist eigentlich meine erste Sprache. Ich wäre so aufgeschmissen, wenn ich das auf Deutsch machen müsste.
Oh.
Ich habe halt alles in Englisch gelernt.
Okay, das hört man dir jetzt aber auf Deutsch nicht an, das ist.
Wirklich?
Nee, überhaupt nicht. Manchmal suchst du nach Worten.
Ja, manchmal sage ich was und dann denke ich so, okay, die Struktur von dem Satz wäre korrekt in Englisch gewesen, aber in Deutsch, das hört sich jetzt an, als ob ich entweder kaum Deutsch sprechen kann oder, ja.
Ja, das fällt überhaupt nicht auf. Und selbst wenn, wäre es auch nicht weiter schlimm. So, wollen wir loslegen? Dann würde ich nämlich jetzt, dann kommt das imaginäre Intro, was ihr nicht hört, was ich danach mit einschneide und dann würde ich anfangen, okay?
Mhm. Yay.
Yay, okay. Ja, dann legen wir mal los.
Exil Hertana. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg. Und weiter weg. Also, hallo Exil-Hertaner, ich bin Bremchen. Ihr hört die 69. Folge des Exil-Hertaner-Podcasts hier aus Hessen. Wobei hier aus Hessen stimmt ja auch wieder nur für mich, das stimmt nur teilweise. Und heute freue ich mich nicht auf das doppelte Lottchen, aber dafür auf die doppelten Lennarts und zwar in Linz und in Mumbai. Jungs, ich grüße euch.
Hallo.
Hallo Bremchen.
Ah, ihr seid
und hallo
so
Lennart.
Hallo Lennart.
Schöner Name, by the way.
Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das eine gute Idee war, zwei Lennarts in einer Folge zu haben. Wir haben uns vorab ja schon drauf geeinigt, dass ich dann immer sage, so sinngemäß, wir schalten nach Linz oder wir schalten nach Mumbai. Der Lennart in Mumbai, du warst ja schon ein paar Mal dabei. In Köln haben wir immer aufgenommen. Ich weiß nicht mehr die Folge genau, welche Folge das war. Das hänge ich einfach nochmal an die Folge mit ran. Dann kann man nämlich deine wirklich sehr interessante Selbstvorstellung nochmal hören. Und vor allem den legendären, was war das? Jetzt habe ich es vergessen. Wie hieß dieses komische Date, was du hattest? Laufdate.
Das Laufdate, ja. Ich wusste gar nicht, dass es so legendär ist, aber vielen Dank.
Also bei der letzten Folge, die wir in Köln aufgenommen haben, haben wir nochmal drüber gesprochen. Es ging sehr häufig um dich. Also du bist zwar in Mumbai oder inzwischen in Mumbai, aber du bist wirklich nicht aus der Welt für uns.
Ja, habe ich tatsächlich auch in einigen Folgen wahrgenommen. Der Robert ist ja bei dir quasi Stammgast wie der Herr Lauterbach bei Markus Lanz. Und deswegen habe ich die Folgen auch immer sehr aufmerksam verfolgt und hier und da das ein oder andere Grußwort für mich immer, ja, sehr gerne aufgenommen, auf jeden Fall. Also
Ja.
ihr wart auch für mich immer präsent und in meinem Herzen.
Ah, das ist schön. Lennart in Linz. Linz ist jetzt vielleicht nicht ganz so weit weg wie Mumbai, aber du bist jetzt zum ersten Mal mit dabei. Und wenn du möchtest, ich leg einfach mal los. Wenn du möchtest, kannst du dich einfach mal ein bisschen vorstellen. Also, wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Ich kann es gleich vorweg sagen, du bist echt viel unterwegs gewesen in deinem Leben.
Ja, also aufgewachsen bin ich überall und nirgendwo, kann man sagen. Ich komme eigentlich aus Pankow in Berlin, bin aber mit 2 oder 1,5 Jahren weggezogen und habe seitdem nie wieder in Deutschland gelebt. Also ich habe zwar einen deutschen Pass, aber richtig als Deutscher könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich richtiger Deutscher bin. Ich bin damals nach Athen gezogen, war da für 2 Jahre oder so. Und dann ging es schon wieder weiter nach Tschechien. Leider habe ich kein Griechisch oder kein Tschechisch, also ich kann die Sprachen nicht sprechen, weil ich war immer auf englischen Schulen.
Doch zwei tschechische Worte kanntest du, die hattest du mir
Ich kann
erzählt.
zwei, genau. Ich kann Účet prosím, das ist die Rechnung bitte. Und Izolepa, Klebeband.
Ich habe bis
Also wenn
heute
ich mal
nicht
in Tschechien bin
verstanden.
und ich brauche Klebeband, dann ja, weiß ich
Ja,
Bescheid.
was man halt so im Alltag braucht an Vokabeln.
Naja, aber wenn jemand eine charmante Dame anspricht, ist das Einzige, was er sagen kann, Klebeband. Da kommst du auch nicht so weit.
Naja, es kommt ja drauf an, was man mit ihr oder ihm vorhat.
Ich glaube, wir lassen den Lennart mal lieber weitererzählen, ehe wir abgleiten. Sorry.
Genau.
Ja, und dann damals von Tschechien sind wir nach England gezogen und da habe ich ja 10 Jahre meines Lebens verbracht und da war halt ja natürlich englische Schule und so, hatte eigentlich keinen mit niemand, mit dem ich Deutsch sprechen konnte, also war die erste und einzige Sprache, die ich da gesprochen habe, Englisch, also sogar mit der Familie. Und dann in 2018 hieß es wird Zeit zu studieren und dann war die Option, okay, bleibe ich hier in England und zahle, was weiß ich, 15.000 Pfund im Jahr. Da dachte ich so, nee, ich gehe lieber ins Ausland. Also mit Ausland dachte ich Deutschland.
Das sind Studiengebühren wahrscheinlich, von denen du redest.
Ja, genau. Und die wären halt nur noch teuer gewesen nach Brexit. Also ich glaube, ich habe die eine gute Wahl gemacht da. Und ja, dann hatte ich die Option, nach Deutschland zurückzuziehen und habe mich auch schon beworben bei Unis, also Berlin, Leipzig, Hamburg. Und dann hieß es von denen so, ja, du bist Deutscher, du brauchst deutsches Abitur. Und ich so als technically Deutscher hatte es natürlich nicht, weißt du, ich bin mit 2 weggezogen. Und da hatte ich so das Gefühl, okay, die wollen mich nicht als Internationalen anerkennen, die möchten mich nicht, also ich ziehe dann einfach irgendwo anders hin. Und dann das Land, was mich akzeptiert hat, war Österreich. Ja, habe mich gefreut, weil ich dachte, ich konnte die Sprache. War dann doch schwieriger, als ich dachte, hier mit dem Deutsch. Aber ja, habe dann die letzten 4 Jahre hier verbracht mit Studium und fange jetzt gerade meinen Master an, hier in Linz. Linz, Lennart. Also ja,
Du,
bin ein bisschen durchgereist durch die
ja,
Welt.
wobei auch in Österreich, du warst jetzt nicht nur in Linz, du warst auch in Wien, ne?
Ja, also ich habe mein Bachelorstudium in Steyr gemacht. Und Steyr, das ist so eine kleine Stadt südlich von Linz. Also habe ich 2,5 Jahre dort verbracht. Dann über diesen Sommer war ich in Wien, habe ein Praktikum gemacht und habe da 3 Monate gelebt. Und ja, jetzt bin ich vor genau einer Woche nach Linz gezogen.
Ich habe hier auf dem Zettel noch einen Kolumbienaufenthalt. Wie kam es
Ja,
denn dazu?
genau. Also das war dann in Österreich schon. In meinem Bachelorstudium hatten wir die Möglichkeit, ein Auslandssemester zu machen. Und ich dachte so, okay, wo war ich noch nie? Wo wollte ich schon mal hin? Und ja, ich bin auf Kasachstan und Kolumbien gekommen, einfach weil ich wollte so weit weg wie möglich. Es wurde dann Kolumbien, Auch Gott sei Dank, weil ich glaube, Kasachstan wäre mir ein bisschen zu kalt gewesen. Ja, bin dann nach Bogota gezogen für 5 Monate. Und ja, ich bin da hingegangen und hatte nicht die besten Erwartungen, weil ich hatte kurz davor Narcos geschaut und man hört halt immer Kolumbien, ja, Drogen-Hotspot. Also hatte ich schon ein bisschen Angst, kann man sagen, Respekt vor dem Land. Aber ich bin dort hingegangen und war sehr überrascht. Also die Uni, wo ich da studiert habe, die hatte das Feinste, die war neuesten Gebäude, das war besser als meine Uni hier in Österreich, besser als viele Unis, die ich in Deutschland gesehen habe. Das war einfach sehr, sehr impressive. Und
konntest du dich frei bewegen dort? Also ich frage so doof, weil mir geht es wahrscheinlich genauso wie dir. Ich verbinde Kolumbien in erster Linie mit Drogenkrieg, mit Medellin-Kartell. Das ist wahrscheinlich sehr reduziert. Es sieht für mich immer so nach einem gescheiterten Land aus, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es dem Land komplett gerecht wird. Also du hast es ja vor Ort ein bisschen anders erlebt oder bei weitem nicht so gefährlich, wie es sich zumindest für uns hier anfühlt aus der Ferne.
Ja, also man muss schon wissen, wo man da hingeht. Also zum Beispiel in Bogota, da war es so, man konnte nur im Norden und im Osten der Stadt sich frei bewegen. Weil alles südlich und westlich, das waren so, kann man schon Slums nennen. Also da wollte man nicht unbedingt hin. Aber sonst, also auch als ich in Medellin war, also Medellin war ja der Drogen-Hotspot, da waren ja alte Drogenkartells. Da hatte ich auch Respekt, aber ich bin da hingegangen und das war einfach, ja, wie vom Feinsten. Also die Gebäude waren brandneu, die hatten Riesenautos da, die Leute waren sehr freundlich und wir sind sogar zu den alten Regionen gegangen, wo diese Drogen-Hotspots waren. Also eine ganz berühmte da ist Comuna 13 und das ist so ein alter Slum, wo da gab es mal einen Krieg in diesem Slum und das waren diese Slumlords gegen die kolumbianische Armee. Und das war, ich möchte sagen, Ende der 80er, Anfang der 90er so im Dreh. Und das war ja brutal. Und da sind viele von den Leuten, die im Slums gelebt haben, gestorben. Und die haben das jetzt umgebaut zu diesem Turi-Hotspot. Und da geht man hin und das ist alles noch wie damals. Also all die Gebäude sind gleich. Das sind immer noch Slums, aber jetzt voller Touristen. Und irgendwie sicher. Aber das sieht nicht sicher aus, aber man ist da und die Kolumbianer, die tanzen da, die singen, die machen ja Musik, haben all diese Streetfood-Stands überall. Aber von außen denkst du so, ja, da gehe ich nicht rein. Aber wenn man da drin...
Fast ein bisschen unwirklich, sowas touristisch zu erschließen, oder?
Ja, wenn man da drin ist, da denkst du, du bist in einer großen Party, weil da ist einfach Musik und Essen und alles und ja... Von außen denkst du so, da möchte ich nicht alleine hin.
Das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Hat Fußball, als du in Kolumbien warst, für dich eine Rolle gespielt? An sich Kolumbien habe ich als sehr fußballbegeistertes Land in Erinnerung.
Oh ja. Ich habe es leider nicht zu einem Spiel geschafft. In Bogota war es so, dass das Stadion in einem Bezirk war, wo man nicht unbedingt hingehen möchte. Also da wollte ich nicht zum Spiel. Und dann in Medellin, da war es so, wie war das? Da war ein Spiel, als wir da waren, aber wir hatten irgendwelche anderen Pläne damals. Und das hat sich auch zeitlich nicht geklappt. Also war schade, aber was ich gehört habe und halt so gesehen habe im Fernsehen und so, da geht es schon zur Sache mit den Fans und so. Also könnte man schon fast so sagen, dass die Atmosphäre in Kolumbien ähnlich ist wie in Argentinien mit Bocas und so.
Du hattest mir erzählt, dass du noch nach Chile gefahren bist, dass du Chile noch besucht hast. Hast du das ab Kolumbien gemacht oder war das eine separate Reise?
Nee, also mein Auslandssemester in Kolumbien kam im November 2019 zu Ende. Und dann hatte ich 3 Monate zum Reisen, bevor mein Semester in Österreich wieder anfing. Und ich dachte so, ja, anstatt jetzt nach Hause zu fahren und einfach in Österreich zu sein, dachte ich, ich reise jetzt noch ein bisschen rum. Und war dann noch in Peru, in Chile, Argentinien und Uruguay und habe mir das alles angeschaut. Und ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich das gemacht habe, weil 2 Wochen, nachdem ich zurückgekommen bin, hatten wir den ersten Lockdown. Also da hatte ich richtig, richtig Glück mit meinem Auslandssemester, dass wir es noch vor Corona geschafft haben.
Und du warst, und darauf will ich so ein bisschen hin, auch in Valparaiso, wo der Bruno lebt in Chile.
Genau.
Und das war auch eine richtig schöne, ich meine, du wirst ihn nicht gekannt haben, ihr werdet euch nicht besucht haben, weil er euch nicht kennt. Das ist eigentlich witzig, du hättest ihn aber besuchen können. Mit einem Hertha-Fan vor Ort hättest du wahrscheinlich nicht gerechnet.
Nee, das hätte ich nicht erwartet.
Ja.
Und auch, als wir damals in Chile waren, wir haben keine Touristen, wir haben keine Europäer gesehen. Also es waren alle nur Chilener, außer in Santiago de Chile, weil da waren damals die Proteste. Also Tourism in Chile war ja sehr reduziert. Also ich hätte mich schon gewundert, wenn ich da einen Deutschen in Valparaiso gesehen hätte. Aber ja, der ist mir leider nicht aufgefallen da, der Bruno.
Na gut, das ist auch eine große Stadt, da siehst du ja jetzt nicht jeden. Ich weiß nicht, ob er eine Hertha-Fahne hat bei sich am Haus, wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht hört er es ja, dann kann er ja noch dazu was sagen oder was dazu schreiben, bei Twitter ist er ja aktiv. Wir haben jetzt noch gar nicht so viel über Hertha gesprochen. Für jemanden, der mehr oder weniger als Zweijähriger aus Berlin weggezogen ist, ist eigentlich überraschend, dass du überhaupt einen Bezug zum Verein hast. Wie kam das?
Das kam ich glaube, ich war in Tschechien damals und ich war so 4 oder 5 und habe gerade mit dem Fußballspielen angefangen. Also da der Club in unserem Dorf war ich aktiv dabei. Das war dann irgendwann so zu Weihnachten oder zum Geburtstag, habe ich meinen Eltern gefragt, ob sie mir ein Fußballtrikot kaufen können. Und mein Vater hat mir dann ein Hertha-Trikot gekauft. Ich bin überrascht, dass er das gemacht hat, weil meine ganze Familie kommt aus Magdeburg. Also jetzt rückblickend hätte ich eher erwartet, dass er mir ein FCM-Trikot gekauft hätte. Und dann wäre ja alles anders gewesen. Dann wäre ich da Viertliga-Fan gewesen anstatt Bundesliga.
Gut, aber wahrscheinlich, weil du in Berlin geboren warst, hat er dann eben aus Berlin was genommen, ne?
Ja, kann ich nur annehmen, ja. Und ja, da, so fing es an, also mit dem Hertha-Trikot. Ich weiß noch, das war Marcelinho-Trikot von 2004 oder so, oder ja, davor. Dann habe ich immer dieses RBB-Info, die Live-Konferenz am Sonntag oder am Samstag gehört. Also ich hab nie wirklich das Fußballspiel geschaut, ich habe immer nur die Konferenz gehört. Und das war so, bis ich nach England gezogen bin. Und dann habe ich angefangen, mir die Hertha-Spieler live anzuhören über Hertha On Air oder ich glaube, das heißt jetzt Hertha Echo.
Frag mich nicht.
Wo man halt nur die, wo man nur die Hertha-Perspektive hört von den Herthanern. Aber trotzdem, ich konnte noch kein Spiel schauen, weiß ich. Ich hatte keinen Sky oder sowas. Also war ich immer nur dabei, wenn es so ein Livestream gab von der Hertha.
Ja.
So mit dem Fußballschauen fing es erst in Österreich an, weil hier gab es dann wieder Sky. Und dann konnte ich ja ab hier wieder Fußball schauen.
Das macht es für dich natürlich ein bisschen schwer, so eine Art Lieblingsspiel von Hertha zu benennen, weil du natürlich im Normalfall nicht vor Ort sein konntest. Hast du denn ein Lieblingsspiel von Hertha, egal ob nun vor Ort oder am Radio oder am Fernseher?
Ach, da muss ich sagen, das Leverkusen gegen Hertha-Spiel von 2019 im Dezember. Weil das war das, wo ich in Chile war, in Iquique.
Ah.
Da wollten wir eh noch drüber reden, aber das ist sowieso mein Lieblingsspiel. Nicht wegen das Tor von Karim Rekik und der Sieg und so, aber einfach wegen der Situation, in der ich war, wo ich das Spiel geschaut habe. Ich war zurzeit in Iquique, das ist ganz im Norden in Chile. Ja, wieder der einzige Tourist dort, war damals alleine da und dachte so, okay, am Samstag spielt Hertha, ich schaue es mir an. Da gibt es eine Sportsbar in der Nähe vom Hotel, die zeigen bestimmt Fußball. Und ich bin da hingegangen und natürlich haben sie Fußball gezeigt, aber nur Bayern und Chelsea und so. Ich weiß noch, ich habe mich da hingesetzt und war so, ey, könnt ihr Hertha anmachen? Und die waren so, wer? Und war so, Berlin. Ah, okay, ja. Dann haben sie das Spiel angemacht und ich habe es geschaut und die erste Halbzeit war nicht so aufregend. Ich glaube, es war 0-0 zur Halbzeit.
Ganz kurz, warst du nicht schon überrascht, dass du es da sehen konntest? Also wenn ich in Chile frage, hätte.
Das war so die erste Überraschung. Ich war da ein paar Tage vorher und habe gefragt, zeigen sie Bundesliga? Und die waren so, ja. Dann dachte ich so, okay, komme ich zurück. Und als ich dann zuerst gefragt habe, ob sie Hertha zeigen können und die so verwirrt schauten, da dachte ich so, okay, das wird bestimmt nichts. Aber dann haben sie es angemacht und ich war so, okay, geht sich doch aus. Also da war ich schon überrascht. Aber dann zur Halbzeit, da haben sich dann ein paar Chilener zu mich gesetzt. Also wir waren dann zu viert da. Und die waren so, ja, was schaust du? Hertha. Ah, wieso? Ja, ich komme aus Berlin. Oh. Und dann waren sie erstmal begeistert, dass jemand aus Berlin da in der Kieke war. Und dann haben wir die zweite Halbzeit geschaut. Das war das Spiel, wo Karim Rekik diesen, ich möchte jetzt nicht Distanzschuss sagen, aber war schon überraschend, sein Tor. Mhm. Und die drei aus der Kieke, die haben mit mir gefeiert und die waren so aufgeregt für Hertha, obwohl sie 20 Minuten vorher noch nie von dem Club gehört haben.
Also saßen dann da. Wahrscheinlich ist das auch ein Teil der Gastfreundschaft gewesen, oder?
Oh ja, auf alle Fälle. Mhm. Ja, und dann haben wir das Spiel geschaut, haben noch ein paar Bier getrunken und ein bisschen erzählt. Und die waren, ja, das war so das eine Fußballspiel, wo ich mich richtig dran erinnern kann und das mein Lieblingsspiel ist, einfach nur wegen der Atmosphäre.
Ja, kann ich nachvollziehen. Es klingt auch interessant, zumal wir hatten uns ja die Woche schon mal unterhalten und ich hatte mir mal Bilder angeguckt von Iquique, was ich gar nicht kannte. Ich lese es mal kurz vor, ich habe es mir nämlich aufgeschrieben, westlich der Atacama-Wüste. Die Leutchen vor Ort, die nennen das, oh Gott, ich weiß nicht, ob es richtig aussieht, Cerro El Dragón. Der Drachenhügel ist dort. Sie haben eine etwa 230 Meter hohe Sanddüne direkt am Stadtrand. Das heißt, du hast da im Prinzip den Pazifik, die Stadt, die Düne. Und ich werde an diese Folge mal ein Bild daran hängen, weil das sieht so fantastisch aus. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das sowieso schon ein besonderes Erlebnis war, das da überhaupt da zu sein, aber dann noch ein Hertha-Spiel anzugucken und dann noch in so netter Gesellschaft. Ich kann mir vorstellen, dass das ein besonderer Tag war. Kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, wir haben es im Wesentlichen. Ich könnte jetzt zwar noch länger zuhören und wir könnten uns noch viel mehr, wir haben uns noch gar nicht über Österreich und noch gar nicht über Linz unterhalten, aber ich glaube, das wird heute sämtlichen Zeitrahmen sprengen. Ich würde auch gerne noch mehr zu Kolumbien fragen, aber ich glaube, sonst kommen wir heute gar nicht mehr zu Hertha. Oder hast du noch irgendwas, was ganz dringend ist, was du unbedingt noch erwähnen möchtest?
Jetzt gerade nicht. Wenn mir noch was einfällt, dann... Ja.
Ich hätte aber noch was.
Bescheid.
Du hast einen kleinen Tipp wegen Boyata und einer Podcast-Folge.
Ja, da gibt es eine richtig gute Podcast-Folge von, die heißt Kickback mit Nedum. Und die wird von Nedum Onoa gemacht, den Podcast. Mhm. Und der war Man City-Spieler und QPR-Spieler. Und der hat einen Podcast, wo er Fußballspieler interviewt. Und der hatte vor 3 Monaten einen Podcast mit Boyata. Die haben damals zusammen in Manchester City gespielt. Und es war richtig interessant zu hören, so Boyata, ja, seine Geschichte, wie es ihm ging mit Fußball und von Belgien wegzuziehen und so. Fand ich richtig interessant. Ist nur auf Englisch, aber würde ich, ja, sehr empfehlen.
Da würde ich dich bitten, mir mal den Link dazu zu schicken. Dann hänge ich auch den an die Folge ran. Und ja, wer gut Englisch versteht, wäre es dann der Hörtipp. Danke fürs Vorstellen.
Kein Problem.
Ich habe hier als nächsten Punkt einen Rückblick auf Leipzig gegen Hertha. Aber ich würde mal sagen, da will sich wahrscheinlich jetzt gar keiner groß noch von uns zu unterhalten. Hertha hat das ganze Ding verloren. Nkunku, Paulsen, Mukiele, Forsberg, Nkunku und dann nochmal Haidara war eine klare Angelegenheit. Ich würde das eigentlich ganz gerne überspringen. Wir hatten vorher auch nicht groß drüber gesprochen. Bestenfalls war eigentlich jetzt im Spiel gegen Freiburg Wiedergutmachung angesagt, wenn überhaupt. Ich glaube nicht, dass man es erreicht hat, aber nach diesem Vorlauf, wo er Hertha in allen Belangen unterlegen war, würde ich eigentlich ganz gerne direkt zum Spiel gegen Freiburg kommen. Seid ihr einverstanden damit?
Ich ja.
Ja, wir können gerne mit dem Spiel einsteigen, würde ich sagen.
Okay. Klünter, Torunariga, Gechter und Maulida weiterhin verletzt. Hertha dann mit Schwolo, Stark, Boyata, Dardai, Boateng, Richter, Serdar, Tousart, Plattenhardt, Selke und Jovetic. Damit spielten Richter für Seevolk oder für Deo, sage ich mal lieber, dann hat man immer nicht das Aussprechproblem. Boateng für Darida, Boyata für Askasibar und Jovetic für Ekelenkamp in Relation zum oder im Vergleich zum Spiel gegen Leipzig. Ja, 18.376 Zuschauer. Ich glaube, da wäre auch noch mehr gegangen. Hertha verliert das ganze Ding mit 1:2. Und ja, eine Wiedergutmachung war es jetzt nicht unbedingt für mich. Ich würde es mal ganz offen fragen an euch. Was habt ihr von der ersten Halbzeit gehalten? Wie hat euch das gefallen?
Ja, ich steige mal kurz ein, wenn ich darf. Das kann man relativ knapp zusammenfassen. Ich fand die erste Halbzeit schwach. Wir hatten irgendwie wenig Ballbesitzphasen, kassieren dann mal wieder, also insgesamt ja beide Treffer nach Standards. der Lienhardt, der dann da nach Eckball in der 17. Minute das Tor köpft. Ja, Boateng holt sich gelb ab. Ich glaube, ja, mehr muss man über diese Halbzeit eigentlich gar nicht verlieren, also meiner Meinung nach.
Ja, da gebe ich dir total recht. Also die erste Halbzeit war nicht die stärkste. Jetzt nicht so schwach wie gegen Leipzig, aber ja, so viel Gutes war da auch nicht dabei.
Ich muss ja zugeben, dass ich gehofft hatte, dass mit Jovetic, mit Boyata, der zurückkehrt in die Verteidigung, erstmal davon ausgegangen bin, dass das Hertha wieder mehr Sicherheit geben würde. Und ich fand bis zum Gegentor, ich fand das spielerisch nicht sehr gut, was Hertha da gemacht hat, aber sie hatten zumindest Chancen. In der 7. Minute dieser Fehlpass, den dann der Freiburger von Lienhardt, den der Richter bekommen hat, der legt das richtig schön ab auf Jovetic und der ist eigentlich schon im Strafraum, dem verspringt der Ball. Das war eigentlich eine klasse Chance, war auch ganz ordentlich gespielt. Ja, okay, war ein Fehlpass der Freiburger, aber ich dachte, okay, vielleicht geht was. Auch nachher nochmal die Fernschüsse, ich glaube, Richter hatte nochmal geschossen, Serdar, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das waren zwar, naja, so Plattenhart nachher nach dem Tor der Freiburger auch nochmal. Bis dahin hatte ich den Eindruck, Hertha überzeugt zwar nicht spielerisch, aber sie spielen zumindest mit. Und dieses Tor war dann ein richtiger Bruch. Auch nicht nur fürs Team, auch fürs Publikum. Ich hatte den Eindruck, dass die Pfiffe, die nachher kamen, das Team noch mehr verunsicherten als vorher. Übertreibe ich es da?
Wenn ich da kurz einwerfe, ich glaube, dass diese Pfiffe jetzt nicht gerade zur Leistungssteigerung beigetragen haben. Ich fand sie dann auch in dem Moment oder zu dem Zeitpunkt des Spiels auch irgendwie überzogen. Klar war es nicht wirklich zufriedenstellend und die meisten hätten sich da eine 3-0-Führung für uns gewünscht, ist auch klar. Aber ich glaube, diese Pfiffe, auch wenn es nicht so sehr viele Zuschauer waren, haben dann doch eher für Verunsicherung gesorgt. Und ja, ich fand es auch nicht wirklich angemessen. Klar war es nicht zufriedenstellend und man muss auch mal seinen Unmut äußern können, aber fand ich eher nicht so angemessen, die Aktion.
Ich habe die Pfiffe während dem Spiel eigentlich nur in der zweiten Halbzeit mitgekriegt. Kann aber auch sein, dass Sky Österreich die ausgeblendet hat in der ersten Halbzeit. Ich fand es einfach nur, ja, schade, dass nach so einer guten Freistoßaktion von Jovetic, was übrigens der erste gute Freistoß in, ja, gefühlt anderthalb Saisons war für uns, dass man nach so einer Chance gleich ein Tor kassiert, da, ja, die Enttäuschung war groß und ich kann den Fans im Stadion auch verstehen, auch wenn es jetzt nicht, ja, unserer Mannschaft geholfen hat.
Das Tor ist entstanden, typischerweise mal wieder aus dem Standard, eine Ecke für Freiburg. Die Freiburger waren für mich über das gesamte Spiel, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so phrasenhaft klingt, aber irgendwie spielerisch reifer als Hertha BSC, wirkten ruhiger, haben eigentlich einen schöneren Spielaufbau gehabt, ohne jetzt zu begeistern oder Hertha da nun an die Wand zu spielen. Bei dem Eckball dann letztendlich ist es Selke, der eigentlich verteidigt und ja sein Gegenüber oder den Lienhardt mehr oder weniger doch recht frei zum Köpfen lässt. Das sind wieder diese individuellen Fehler, wo ich mich erstens Stürmer raus aus der Abwehr, meistens sagt man das ja so, aber das macht mich wahnsinnig, weil das so ein gefühlt vermeidbares Tor ist. Also da sieht Selke aber auch nicht gut aus, so wie er meines Erachtens sowieso keine gute Halbzeit gespielt hat.
Ja, ich sag einfach mal wieder was dazu. Das Abwehrverhalten, wenn man es dann so nennen will, von Selke war halt ja völlig unzureichend. Wieder so ein typisches Gegentor, was wir da bekommen, wie schon erwähnt, nach einer Standardsituation zum Spiel der Freiburger. Ich fand halt, die haben, so wirkte es auf mich, irgendwie so das Nötigste getan. Die wirkten etwas ballsicherer, das hatte irgendwie mehr Hand und Fuß, aber die haben jetzt auch nichts riskiert und wussten halt genau, wie sie ihre Nadelstiche setzen können. Das ist dann eben nach den Standardsituationen passiert. Generell könnte ich jetzt hier eine eine Hommage an Freiburg richten, wenn wir die Zeit kurz haben. Aber ich find toll, was da in Freiburg entsteht. Man hat jetzt das eigene Stadion, was ja jetzt, glaube ich, mit dem nächsten Heimspiel dann eingeweiht wird. Man hat mit dem Schlotterbeck einen Spieler im Dunste der Nationalmannschaft. Der Flecken ist ja, glaube ich, auch jetzt für die Niederlande nominiert worden. Also da wird geduldig gearbeitet, da wird nichts überhastet gemacht. Jetzt ist man steht nicht umsonst jetzt in der Tabelle oben oder ist nicht umsonst oben dabei, hat mit Eggestein da auch noch so den Kader verstärkt. Also ich muss sagen, habe da vollsten Respekt für die Arbeit, die da in Freiburg geleistet wird. Und ja, kurz und knapp geht der Sieg dann auch, glaube ich, in Ordnung.
Wollen wir schon zur zweiten Halbzeit kommen?
Das eine, was ich noch erwähnen wollte, ja, von der ersten.
Gerne.
Als Selke und Schlotterbeck den Vorfall hatten da, wo Selke dann geblutet hat.
Und wie?
Ja, das war, also da war ich erstens überrascht, weil am Anfang dachte ich, das war nur Schlotterbeck, der was abgekriegt hat. Aber dann, als Selke seinen Torban da gekriegt hat, da dachte ich so, okay, jetzt macht er einen auf Kalou. Und so fängt seine Saison richtig an mit jetzt ein oder zwei Toren. Hatte so dieses Flashback zu das Hannover-Spielen. Ist aber leider ja nichts geworden.
Ich will Selke ja gar nicht vorwerfen, dass er sich nicht bemüht. Der gehört zu denen, die immer rennen und sich engagieren. Aber am Ende, ich glaube, er hatte mit die schlechtesten Statistikwerte bei Hertha BSC. Ich habe mir nicht alle angeguckt, aber es ging in die Richtung. Stets bemüht, aber es kam am Ende nicht viel raus. Es führte dann dazu, dass es Wechsel gab zur Halbzeit. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken. Dardai ging raus, für ihn kam Piontek, wobei Dardai wohl auch verletzt ist. Er soll einen Muskelfaserriss haben, also eine Muskelverletzung wird eine Weile ausfallen. Und für Selke kam auch Pekarik, beziehungsweise, gut, das ist natürlich jetzt nicht positionsgetreu, aber Pekarik kam dann in die Viererkette und Selke wurde natürlich vorne durch Piontek ersetzt. Ich hatte den Eindruck, dass das ein bisschen hilft in der zweiten Halbzeit, ohne dass mich Hertha jetzt begeistert. Das ging schon mal los, 48. Minute. Da hat Stark Boyata angeschossen. Eigentlich wollte er den Ball quasi wegschlagen und so kam der Ball dann nochmal zurück und der Jong, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der hätte da fast nochmal ein Tor gemacht. Das wirkte oftmals wahnsinnig unglücklich. Überhaupt, ich fand Boyata, Stark, das war auch Toussaint, die haben oftmals Ballverluste gehabt. Das wirkte so verunsichert. Die haben dann Abspielfehler gemacht, dann ging die Flanke mal ins Aus. Ich weiß nicht, wie viele Bälle Toussaint verloren hat. Das war teilweise kaum zu ertragen, da manchmal zuzugucken.
Ja, das bringt es eigentlich gut auf den Punkt. Also man konnte irgendwann gar nicht mehr so richtig hinsehen. Ich fand Boyata auch erschreckend schwach, so im Spielaufbau von hinten heraus. Stark, müssen wir auch nicht drüber reden. Und wenn dann der Ball mal so ein bisschen angetrieben wurde, ist das durch einen anderen Spieler passiert, aber auf den werden wir ja sicherlich auch nochmal gleich gesondert zu sprechen kommen.
Meinst du Serdar?
Genau.
Ja, sprich ihn ruhig an, wenn du willst.
Okay, dann für mich war Suat Serdar so ja einer der wenigen Lichtblicke gestern. Mir hat gefallen halt, wie er das Spiel angekurbelt hat. Der hat sich ja zum Teil da fast an der eigenen Eckfahne dann einen Ball abgeholt und den dann nach vorne getrieben. Das führte dann ja auch zum Ausgleichstreffer. Und das waren ja dann quasi oder läutete dann ja diese 10 Minuten ein, wo ich dachte, wow, also wir können ja sogar mal Aufbauspiel, wir können kombinieren, plötzlich Mittelstädt links frei, legt dann den Ball rein. Gut, jetzt greife ich schon ein bisschen vor zum Ausgleichstor, aber da dachte ich, es geht ja. Und es war wunderbar herausgespielt. Piontek steht dann da, wo er als Mittelstürmer stehen muss und schiebt den dann ein. Also das war klasse und das war jetzt so eine Aktion, die Serdar quasi eingeleitet hat, durch eine Balleroberung den Ball nach vorne treibt. Also mir hat er als einer der wenigen ganz gut gefallen gestern, um auch mal ein paar lobende Worte zu finden.
Ja, vielleicht kann ich ja das Lob mal fortsetzen. nach so etwa um die halbe Stunde, nach so etwa 60 Minuten, Boateng kam in der 58. raus für DJ, Jovetic ging nachher raus für Mittelstädt. Und ich hatte den Eindruck, das pushte das Team echt nochmal. Denn die guten Chancen der Lattentreffer von Ekelenkamp, der, wo war denn, wann war denn dem seine Einwechslung, habe ich gar nicht aufgeschrieben.
Der ist in der 58.
Auch 58.
Genau, für Richter gekommen, genau. Ja,
sorry, hatte ich vergessen. Ab dem Moment hatte ich den Eindruck, ist nochmal ein anderer Zug. Wir hatten den Lattentreffer von Ekelenkamp, das hätte ja auch schon der Ausgleich sein können. Und dann verdientermaßen durch, wie ich finde, einen wunderschönen Angriff, wie er wieder über Serdar, der Suat Serdar, der sich da durchsetzt, raus auf Mittelstädt. Und nachher ist es dann, wann war denn das? Habe ich das Tor gar nicht aufgeschrieben? Kann das sein? Ist ja lustig. Doch, habe ich.
Das Tor war
70. Ah, ich hab's verdreht, ja. Ich habe die Reihenfolge falsch. Mittelstädt wunderschön reingespielt und dann nachher Piontek hält eigentlich nur noch einen Fuß rein. Ich dachte, das war der Moment, jetzt kippt das Spiel. Das fühlte sich so ein bisschen an wie gegen Greuther Fürth. Hertha spielt nicht toll, aber zum Schluss kriegen sie doch nochmal einen Rappel und greifen an und wirkten dann motiviert, wirkten dann auch nicht mehr unsicher. Und mir geht es dann immer so, ich frage mich dann immer, warum habt ihr nicht gleich so gespielt? Was hält die eigentlich so, welche Handbremse, dass sie nicht früher so spielen? Warum nicht gleich von Anfang an so?
Ja, es ist traurig, dass wir irgendwie nur, sage ich mal, für 10 Minuten in der Lage waren, mal wirklich gut zu spielen, mal zu kombinieren, nach vorne zu spielen. Und ich habe es auch ähnlich gesehen. Für mich war dann dieser Ausgleich so ein Knackpunkt. Ich dachte, jetzt sind sie irgendwie gallig, jetzt ist der Wille da, dass wir da nicht in der Lage sind, dann auch mal so ein Spiel an uns zu reißen und irgendwie weiter Druck zu machen, war dann irgendwie auch bezeichnend. Letztlich hat ja, glaube ich, Freiburg dann dreimal gewechselt, glaube ich, und dann ja mehr oder weniger den Sieg mit eingewechselt, wenn man so will.
Ja, Petersen.
Genau.
Wer sonst?
Wer sonst, ja. Ich glaube, ist der nicht nach Joker-Treffern, müsste der ja mittlerweile uneinholbar sein, was diesen Rekord angeht.
Ja, wobei auch er, wie ich finde, richtig Glück hatte. Du hattest eben Boyata angesprochen. Ich weiß nicht, ob er so ein schlechtes Spiel gemacht hat. Ich finde, er hat vor allem ein wahnsinnig unglückliches Spiel gemacht. Denn ich weiß gar nicht, was ich ihm da vorwerfen soll. Der Ball kommt in den Strafraum, ditcht kurz auf, springt ihm gegen die Brust, wo ich denke, das kann passieren, das kannst du gar nicht steuern. Und ja, das gibt dann dem Petersen die Gelegenheit zum Fallrückzieher, mehr oder weniger im 5-Meter-Raum. Ich weiß gar nicht, was ich ihm vorwerfen soll, außer dass ich mich natürlich frage, warum schon wieder ein Standard, warum schon wieder ein Gegentor nach einer Ecke. Und ich glaube, da waren mehr oder weniger 6 Herthaner im 5-Meter-Raum. Ich weiß nicht, ich ärgere mich über sowas. Findet ihr, dass ein Keeper da hätte rausgehen müssen?
Ich glaube, da waren viel zu viele Herthaner um den Petersen. Also in der Wiederholung hat man gesehen, da war Stark, Boyata, Toussaint und Segge war ja nicht mehr auf dem Platz. Noch irgendein Vierter. Standen alle neben Petersen, aber er hat immer noch genug Platz, um einen Fallrückzieher zu machen. Also wenn er da genug Platz hat, das verstehe ich auch nicht, was die Verteidigung da gemacht hat. Aber mit so vielen Hertha-Trikots neben ihm, da würde Schwolo oder würde ich als Torwart auch nicht rausrennen, weil da würde man denken, okay, da stehen jetzt 4 im blauen Hemd, das müssen sie machen, das müssen sie rausköpfen.
Das Schlimme war, ich hatte den Eindruck, dass nach diesem Gegentreffer Hertha wieder in diese, ja, in das vorherige Verhalten zurückfiel. Alles, was an Sicherheit und an Elan da war, war eigentlich wieder weg. Hertha hat eigentlich auch zum Schluss, es gab noch eine super Chance von Mittelstädt, da hat auch Toussaint einen richtig schönen langen Ball gegeben, war ein toller Schuss, ging halt neben das Tor. Mit ein bisschen Glück ist so ein Ding drin, aber insgesamt war das Spiel gelaufen danach, auch für Hertha. Also was da an spielerischen Möglichkeiten oder an spielerischer Limitierung über, ich sag mal, 75 Minuten geboten wurde von Hertha BSC, mir war das zu wenig. Für mich auch eine verdiente Niederlage. Wärt ihr damit dabei?
Für mich absolut. Also ich bin da absolut dabei. Spielerisch zu wenig, viel zu fahrig, zu zerfahren. Dann, wie gesagt, zwei Gegentreffer nach Standards, wo ich mir halt auch immer so denke, wenn ich schon spielerisch nicht so die Mittel habe. Ich meine, wenn ich etwas im Training einstudieren und üben kann, dann sind es eben auch, oder dann ist es das Verhalten bei Standardsituationen. Lässt sich natürlich immer nicht so eins zu eins in eine echte Spielsituation umwandeln, aber ja, ich weiß nicht, das haben wir ja schon lange, dieses Problem, diese Schwäche bei Eckbällen vor allem. Ja, spielerisch zu wenig, Kampf und Wille von Einzelnen war erkennbar über ein paar Abschnitte, aber ja, letztlich wirklich verdient verloren. Liest sich auf dem Papier knapp und wie gesagt, Freiburg hat für mich so das Nötigste vom Nötigen gemacht, um eben diese drei Punkte mitzunehmen. Ja, bitter.
Ja, ich würde auch sagen, dass wir verdient verloren haben. Also ich habe persönlich keine Spielidee gesehen, da war keine Taktik, die ich sehen konnte. Und ich dachte, Freiburg hat es sehr ähnlich gemacht wie Hertha vor einer ersten Dardai-Amtszeit, wo sie ruhig waren und ihre Chancen genutzt haben, aber jetzt nicht gut, also schönen Fußball gespielt haben. Ja, wir waren einfach nicht effektiv genug. Und ja, die Ideen nach vorne, das ich glaube, Dardai hat vor ein paar Wochen gesagt, die wollen auf Counter spielen, auf Counterangriff. Aber dann zögert der Schwolo immer beim Ball rausspielen. Also ich weiß nicht, was sie da üben, weil wenn der Trainer eins sagt, aber der Torwart macht was anderes, dann ja, ist frustrierend.
Ach, das ist schön, dass du das nochmal erwähnst, weil das ist mir gestern auch aufgefallen. Ich werde immer wahnsinnig, wenn, sagen wir mal, Schwolo fängt eine Ecke ab oder kommt quasi schnell in Ballbesitz, der Gegner ist komplett aufgerückt, dann rennt er nach vorne zur Strafraumgrenze, mutmaßlich um abzuwerfen und dann passiert gar nichts. Er geht eigentlich wieder zurück, der Gegner zieht sich zurück, also das, was du an Überraschungsmoment und an Kontermöglichkeiten hättest, ist eigentlich fast immer weg. Ich kann mich jetzt in diesem Spiel an keine von Schwolo eingeleitete Kontermöglichkeit erinnern. Das kann ja auch mal eine Option sein. Oder ist nicht sowieso, wenn man auch mal kontern will, weil man merkt, wenn die hinten tief drin steht, kommen wir nicht vorbei. Das ist erst recht notwendig, dass ein Keeper das Spiel schnell macht?
Eigentlich schon, ja. Es hat mich aber auch tierisch aufgeregt, die Fehlpässe, die wir hinten hatten in der Verteidigung. Mhm. Also ich kann mich noch an eine Szene erinnern. Ich glaube, das war kurz nach dem Tor von Petersen, wo Pekarik rüber auf Plattenhardt gespielt hat. Und der Ball war einfach so weit entfernt von Platte und der rennt hinterher, kriegt den aber nicht. Und dann haben die Freiburger Einwurf 30 Meter vom Tor entfernt. Und du denkst so, da stand niemand neben ihnen, aber du kriegst den Pass nicht auf der Reihe. Und das war auch so, ja, Sinnbild von der Saison bis jetzt. Also du versuchst was Leichtes und es geht nicht.
Wir haben jetzt den 7. Spieltag und die Stimmung bei den Fans ist, ich sag mal, gefühlt im Keller. Man muss ja schon zugeben, der Verein, der strapaziert die Geduld von uns doch aufs Äußerste. Das ist das dritte Jahr in Folge, was immer wieder unter dieser Überschrift Umbruch steht. Und auch wenn ich jetzt nicht naiv bin und denke, nach 7 Spieltagen würde jetzt alles sofort wieder funktionieren. Man fühlt sich natürlich permanent immer vertröstet als Fan und sagt, ja, unter Preetz das erste Jahr muss man gucken. Ja, mit Preetz das zweite Jahr muss man ein bisschen Geduld haben. Dann ging Preetz. Jetzt ist wieder der x-te Neuaufbau, der x-te Umbruch. Wenn ich jetzt in den sozialen Medien gucke, wenn ich mir die Zeitungsartikel gucke, anschaue, dann wird schon wieder Dardais Kopf gefordert. Ich frage mich, ist das nach 7 Spieltagen angemessen? Und welche Maßnahmen würdet ihr jetzt für richtig halten? Würdet ihr jetzt etwas tun? Auch den Trainer in Frage stellen? Oder darf man auch mal geduldig sein, auch wenn man total unzufrieden ist mit der Situation?
Also ich versuche es mal so ein bisschen differenziert zu betrachten. Natürlich ist nicht nur die Stimmung im Keller, sondern tabellarisch sind wir das ja nun auch mittlerweile. Hätte man mir gesagt, nach 6 Spieltagen, 6 Punkte mit Bochum und Fürth als Gegner, 2 Teams, wo man sagen muss, okay, die musst du einfach schlagen, das sind die Aufsteiger, da musst du 6 Punkte einplanen, die haben wir geholt, auch mit Hängen und Würgen und sicherlich spielerisch nicht total überzeugend. Man hat mit Wolfsburg einen Champions-League-Teilnehmer, man hat die Bayern und man hat Leipzig dabei gehabt, wo man eigentlich neutral sagen muss, da holst du nie und nimmer Punkte, rein realistisch gesehen. Und dann gab es halt dieses Knackpunktspiel gegen Köln, wo man früh in Führung geht, wo man dann denkt, ah, vielleicht guter Saisonstart und so. Aber die Kölner unter Steffen Baumgart auch mit einem ganz erfrischenden Fußball, mit einem ganz neuen Gesicht. Also da kann man auch mal verlieren. Und für mich war jetzt Freiburg so dieses, in welche Richtung geht's jetzt? Ja, kann man aus Leipzig lernen? Kann man die Fans wieder so ein bisschen hinter sich bringen? Ich muss ganz ehrlich sagen, hätten wir gestern einen Punkt geholt gegen Freiburger, die im oberen Tabellendrittel zu finden sind, ich hätte es unterschrieben. Da hätte ich gesagt, 7 Spiele, 7 Punkte. Mit mehr hätte ich eigentlich nicht gerechnet. Also ich sehe jetzt da auch nicht alles schwarz. Und ich würde auch den Trainer noch nicht in Frage stellen. Denn man muss jetzt auch einfach sehen, wer sollte es jetzt machen? Wer sollte es besser machen? Weil dann fangen wir nämlich wieder bei Null an. Dann sagt der nächste Trainer, ah, ich stelle mir aber den und den Spieler auf der Position vor. Haben wir denn noch Budget? Und was habt ihr mir hier für ein Team überlassen? Wenn ich jetzt auch noch kurz die Brücke schlagen darf zu den Erwartungen. Ich bin ja auch in Social Media unterwegs und auch aktiv und habe vor allem auf Facebook viele Kommentare in Richtung Bobic raus gelesen. Und da muss ich schmunzeln, weil, wie wir alle wissen und ja jetzt auch zu Recht feststellen, Kunja war nicht der Spieler mit der größten Disziplin. In Cordoba musst du für dieses aufgebotene Geld einfach zu den Konditionen abgeben. Und er hatte einfach jetzt diese Aufgabe, diesen Kader irgendwie rund zu erneuern. Und ich muss jetzt einfach auch mal eine Lanze brechen oder jetzt kommt wieder die Wortspielhölle, einen flammenden Appell, also Feuerwehrmann, Grüße gehen raus, für Bobic bringen. Denn man muss es ja einfach mal so sehen, die Spieler, die jetzt eingeschlagen haben, die sportlich überzeugen, das sind für mich Suat Serdar, auch der Maolida, der hat direkt nach Einwechslung getroffen, ist jetzt leider verletzt. Ecklenkamp hat sofort überzeugt, hat getroffen, hat auch gestern wieder überzeugt, fand ich, nach seiner Einwechslung. Also die Leute, die Bobic geholt hat, meiner Meinung nach, ihr könnt mir da gerne widersprechen, scheinen ja zumindest disziplinarisch von der Einstellung her und auch sportlich in das Team zu passen. Und du kannst jetzt einfach nicht nach 7 Spieltagen, sage ich mal, das, was Preetz uns hinterlassen hat, wieder komplett umkrempeln. Also jetzt schon Bobic in Frage zu stellen, finde ich nun völlig überzogen. Klar kann man über den Trainer diskutieren, auch was Aufstellung und die Ein- und Auswechslung angeht. Wenn er aber der Meinung ist, dass Ecklenkamp noch keine Luft für 90 Minuten hat, ist es eben so, der einzige Transfer, und da werde ich jetzt sicherlich einige Hater auf meine Seite ziehen, der einzige Transfer, den ich absolut nach wie vor in Frage stellen muss, und der ist für mich ein absoluter Witztransfer, das ist Kevin-Prince Boateng. Das ist für mich eine reine Merchandise-Geschichte. Ich finde, er bringt uns sportlich nicht weiter. Er ist so ein, weiß nicht, das ist so ein typischer FIFA-Karrieremodus an der PlayStation-Wechsel. Aber gut, da will ich jetzt nicht zu weit ausholen, aber mich würde eure Meinung mal dazu interessieren.
Als der Boateng zu uns kam, hatte ich auch dieselbe Einstellung, wo ich dachte, wie kann der uns weiterhelfen? Weißt du, der kam aus Monza, der zweiten italienischen Liga. Aber ich weiß nicht, in den Spielen bis jetzt ab und zu hat er ein paar gute Momente gehabt. Aber ich glaube, der ist einfach nur da, um die Stimmung in der Kabine zu motivieren und zu helfen. Aber dass er dann jedes Spiel spielen kann, das hat mich überrascht. Weil ich dachte, der wird so einer sein, der wird immer am Ende eingewechselt, letzten 20 Minuten oder so. Aber wie er jetzt die letzten, ich glaube, 3 oder 4 Spiele vom Anfang an gespielt hat, das hat mich überrascht. Wegen den Transfers, also ich würde ja gerne mal den Christiansen sehen. Und ich dachte eigentlich, gegen Freiburg wäre es eine gute Chance, den mal im Tor zu sehen. Besonders nach der 6-0-Niederlage. Und hoffe eigentlich noch, dass er seine Chance bekommt vom Anfang in den nächsten paar Spielen. Weil, ja, entweder Pats Scholo oder der spielt nicht schnell genug. Oder ich weiß nicht, der war diese Saison jetzt nicht überragend bis jetzt. Wen ich eigentlich als Witztransfer sah, war Belfodil. Also das verstehe ich immer noch nicht, wieso man Belfodil geholt hat, vielleicht habt ihr da eine Ahnung, aber das ist so einer, den sehe ich jetzt, ab jetzt nur noch auf der Bank.
Ja, damit hast du den Kader aufgefüllt. Dir fehlt halt ein Stürmer. Du hast einen Stürmer, der quasi für einen Apfel und ein Ei zu kaufen war und damit war im Kader.
Genau, sehe ich ähnlich. Also für mich ist Belfodil auch so ein typischer Kaderfüller. Ist ein geringes sportliches Risiko, wenn es dann halt am Ende nicht passt und er uns sportlich nicht weiterbringt, weil eben das auch mit einem geringen finanziellen Risiko verbunden ist, dann kann man eben sagen, okay, war ein Missverständnis. Ja, aber ich würde ihn noch nicht abschreiben. Er hat ja auch bei Hoffenheim gezeigt, dass er was drauf hat. Ja, bin gespannt. Also ich würde ihn jetzt nicht als Flop oder so bezeichnen. Dafür hat er einfach bisher zu wenig Einsatzzeit gehabt.
Ja, du hattest vorhin in Anführungsstrichen recht weit ausgeholt. Ich weiß nicht, ob ich mich da so sortieren kann. Ich würde ganz gerne nochmal versuchen, zu Dardai zurückzukommen. Was mir auffällt, ist, dass Dardai etwas moniert, was schon viele Trainer vor ihm moniert haben. Also ein Klinsmann, ein Nuri, vor allem ein Labbadia, die hatten immer wieder sich beschwert, dass Hertha an taktischer Disziplinlosigkeit und individuellen Fehlern scheitert. Selbst wenn sie nicht toll spielen, aber das war dann oftmals genau der Punkt, der dann so eine Partie zum Kippen brachte. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Trainerwechsel dieses Manko beheben würde. Denn da weiß ich nicht, so ein Fehler so eine unglückliche Aktion wie das, was Boyata gemacht hat. Ich habe den Eindruck, da fehlt sehr viel an Selbstvertrauen. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Trainer, die da ja teilweise in Diskussion sind, ein Edin Terzic, ein Tedesco, ob das wirklich dann die bessere Wahl wäre. Und um ehrlich zu sein, nach 7 Spieltagen würde ich da noch abwarten und dem Team noch Zeit geben, auch wenn es mir wirklich wehtut, Hertha zuzugucken. Stand jetzt ist es tatsächlich so, Mumbai-Lennart, wie du es eben gesagt hattest, es ist, oder wie er ja schon von euch beiden anklingt, das, was Hertha im Moment spielerisch bietet, was da an taktisch oder an mutmaßlich taktischer Vorgabe besteht, das ist schwer zu entziffern. Ich sehe da noch keine richtige Taktik oder keine neue Strategie oder nichts, was jetzt irgendwie gelernt oder einstudiert scheint. Das ist oftmals Flickwerk. Wir haben mit Suat Serdar jemanden gehabt, der teilweise Bochum alleine besiegt hat. Mit Einzelleistungen hat man den Eindruck, spielerisch hängt Hertha wahnsinnig hinten her. Es gibt allerdings einen Punkt an Paul Dardai, der mich tatsächlich stört. Und zwar seine Fähigkeiten als Motivator. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch mal zurückerinnert an seine erste Amtszeit, an die Zeit unter Dardai. Da sind wir aufgefallen durch eine extrem gute und sichere Verteidigung. Wir haben im Moment 20 Gegentore nach 7 Spielen. Und durch vor allem eins keine Kontinuität. Wir haben gut gegen Bayern und gegen die Dortmunder gespielt und haben dann gegen die Aufsteiger verloren. Wir waren unheimlich wechselhaft. Wenn ich eben vorher schon mal das Stichwort Köln, wenn ich sehe, was ein neuer Trainer da im Moment bringt mit einem Team, was nicht wesentlich besser sein kann als im Vorjahr, habe ich schon den Eindruck, wie viel man als guter Motivator auch bei einem Team, was eigentlich spielerisch vielleicht gar nicht so gut ist, erreichen kann. Und wenn ich einen Vorwurf habe an Dardai, dann wäre es eigentlich das, bei den taktischen, bei den spielerischen Punkten, da kann ich mich noch darauf einlassen, dass unter dem Vorlauf, den ihr hatte, kaum eine gemeinsame Vorbereitung, viele Verletzte, dass das echt undankbar ist für einen Trainer. Wenn es um Motivation geht, dann frage ich mich schon, wie wir teilweise so eine Spiele erleben können, wie gegen Köln, die uns in puncto Motivation einfach in Grund und Boden spielen, wie wir gegen Aufsteiger teilweise so schwach aussehen, weil die einfach mit viel mehr Elan und mit viel mehr Willen gegen uns kommen. Das ist sicherlich ein Punkt, wo ich sage, da hat Dardai echt ein Manko. Könnt ihr mir da so ein bisschen folgen oder war meine Rede zu lang?
Ich kann dir da sehr gut folgen, wenn es da jetzt um das Thema speziell um die Motivation geht. Wenn ein Dardai sich jetzt ja vermehrt, auch nach dem Spiel dann wieder dahingehend äußert, ich möchte keine Last sein und ich bin ja nur als Aushilfe hier. Also dann frage ich mich halt, was vermittelt das für ein Bild an die Mannschaft auch? Was soll das für ein Vorbild sein? Ich glaube, dass er per se in der Kabine, in der Ansprache, in der Spielvorbereitung motivieren kann. Aber wenn er es in den Medien schon so vorlebt, naja, ich will hier keinem zur Last fallen und ich ziehe mich zurück. Und wenn man der Meinung ist, ich wäre nicht der Richtige. Also nehmen wir mal zum Beispiel den ersten FC Köln in dem Fall mal als Vorbild. Wenn ich mir, und da kann ja der Lennart in Linz vielleicht auch was dazu sagen, der Louis Schaub, der Österreicher, der wurde in Köln als Fehleinkauf gesehen. Dann hat man ihn verliehen. Ein Anthony Modest, der wurde schon als alternder Zweitligastürmer abgeschrieben. Der war eigentlich nur noch so in der Kaderrolle als Ergänzungsspieler. Und dann kommt da ein Baumgart nach Köln und der holt ja aus dieser Truppe was raus. Auf einmal ist ein Florian Kainz Leistungsträger. Louis Schaub ist wieder gefragt. Modest trifft auf einmal wieder. Und wenn ich dann sowas sehe, dass der das aus diesen Spielern rauskitzelt, denn es scheint ja in ihnen zu stecken. Dann frage ich mich manchmal, warum ist Plattenhardt immer noch in so einem Tief? Warum hat man das Gefühl, dass Hertha jeden Spieler jeden Tag ein bisschen schlechter macht? Vielleicht sehe ich das überdramatisch gerade, aber ich sehe gerade in der Motivation ein Riesenmanko bei uns.
Ich glaube, in der ersten Amtszeit von Dardai war er eigentlich ganz gut da mit den Spielern, also die zu motivieren. Sehr Ibisevic oder auch Kolo sogar, wo man sagen würde, die sind zu alt. Oder ein S-Wein, wo man denkt so, okay, S-Wein hat jetzt eine halbe gute Saison und der Rest war jetzt nicht so geil. Aber der hat auch diese Spieler gebracht, wo man ja nicht 100% überzeugt war. Aber es hat geklappt und ich meine, nicht umsonst ein Platte und stark mit der Nationalmannschaft weggefahren. Aber jetzt, ich finde es erstaunlich, wie er sich so verhält, der Dardai, wenn er so schon sagt, ja, ich möchte hier keine Last sein, ich bin nur hier, bis es nicht mehr geht. Das ist, finde ich, eigentlich ähnlich wie das Attitude, was man bei Kunja oder Luka Bakio finden konnte und wieso die aussortiert worden sind, weißt du? Wo Bobic gesagt hat, na, die möchten nicht wirklich hier sein, also die können weg. Okay, der Dardai möchte zwar hier sein, aber der ist emotional nicht voll dahinter anscheinend. Also von den Pressemitteilungen jedenfalls.
Also da würde ich gerne mal Veto einlegen, weil ihr jetzt beide den Dardai nochmal zitiert habt oder sinngemäß zitiert habt. In dieser Pressekonferenz, und das sollte man nicht vergessen, ist er ja konkret gefragt worden, dass sich viele Fans so sinngemäß dafür einsetzen oder überhaupt, dass es Leute gibt, die sich dafür einsetzen, dass er nicht mehr Trainer ist bei Hertha BSC. Und er hat dann auch, da sage ich jetzt mal, wie ich es verstanden habe, gesagt, dass er nicht wichtiger ist als Hertha BSC. Wenn der Verein wichtiger meint, dass er der Entwicklung von Hertha BSC nicht weiterhilft, dann stellt er seine eigenen Interessen zurück, weil ihm der Verein wichtiger ist. Ich habe das erstmal nicht, die meisten haben das verstanden, dass er keine Lust hat oder es nicht möchte. Und das Dumme ist wahrscheinlich auch, dass man es so verstehen kann, auch als Spieler, dass er sagt, eigentlich ist mir das nicht wichtig. Ich habe da jetzt, dann höre ich halt auf. Das wirkt natürlich in puncto Motivation erstmal negativ. Ich meine aber, dass er gesagt hat, ihm ist immer der Verein wichtiger als Paul Dardai selbst. Und das fand ich eigentlich sehr zurückgenommen. Das fand ich nicht schlecht, aber er ist deswegen ja von Bobic auch angezählt worden. Er hat ihm gesagt, das geht so nicht, das kann man so nach außen nicht geben. Und ich glaube, weil viele sich daran gestört haben, was Paul Dardai jetzt auch in dem Spiel nach Freiburg gesagt hat, der ja, da kam mal so sinngemäß der Satz, naja, eigentlich ist es ganz gut gelaufen, aber die beiden Ecken, die haben uns das Spiel kaputt gemacht. Das wirkt jetzt auf den einen wahrscheinlich viel zu reduziert, weil man sagt, nee, ihr habt auch insgesamt schlecht gespielt und spielerisch nicht überzeugt. Das waren nicht nur die beiden Ecken. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, natürlich, die beiden Ecken waren letztendlich die spielentscheidenden Szenen. Also ich glaube, wenn man das negativ interpretieren möchte, kann man das immer tun, je nach Blickwinkel. Mir wird da manchmal nach Niederlagen zu sehr die negative Kerbe eingeschlagen. Da wäre ich jetzt immer nicht so mit ganz einverstanden. Um da nochmal anzuschließen, Bobic hat übrigens gestern deutlich formuliert, dass der Paul Dardai auch nach der Länderspielpause im Amt bleibt. Ich habe mir mal ein paar Zitate rausgesucht. Die Leistung und die Art und Weise war insgesamt in Ordnung, auch von der Körpersprache, auch wenn das Ergebnis nicht stimmt. Ich habe viele positive Ansätze gesehen. Wir sind jetzt ein, zwei Spiele im Rückstand und müssen alles tun, um den Rückstand im Herbst aufzuholen. kann mir gut vorstellen, dass viele sagen, das ist mir viel zu positiv interpretiert. Also das mit der Körpersprache, das habe ich nicht gesehen. Ich habe vor allem eine verunsicherte Mannschaft gesehen, wo ich ihm allerdings, wenn man es wirklich mal ganz nüchtern sieht, wo ich ihm recht gebe, ist, es ist tatsächlich zwei Spiele mehr gewinnen und Hertha wäre eigentlich besser da. Und das mit den positiven Ansätzen, dass Hertha insgesamt dieses Spiel verschlafen hat, da bin ich dabei. Aber es war eigentlich kurzzeitig der Moment, wo man dachte, Hertha wuppt das und dreht das. Und sie waren kurz davor. Ich sage jetzt mal, es war nicht alles schlecht.
Wir hatten ja früher auch nichts.
Ja, genau. Ja, Straßenbahn vorher nicht. Okay, habe ich euch wieder kaputt geredet. Was wollte ich jetzt damit eigentlich sagen? Ich bin mir nicht sicher. Könnt ihr was daraus machen aus der Vorlage? Oder?
Ja, ich kann da schon was mit anfangen. Ja, ich habe das ja in Bezug auf Bobic auch schon erwähnt vorhin, dieses zu schnelle negative Draufhauen. Ich meine, ich bin dann auch manchmal, lass mich von meinen Emotionen leiten, kommentiere dann manchmal irgendwas, wo ich so denke, naja, ich finde, man sollte auch Kritik äußern dürfen und man sollte auch ansprechen dürfen, wenn eine Mannschaft mal nicht so abliefert. Aber ich denke, Bobic versucht einfach gerade auch das Team so ein bisschen zu schützen, weil sie eben schon sehr unsicher oder verunsichert wirkt. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass jetzt die Länderspielpause kommt. Ich meine, wir spielen jetzt auswärts in Frankfurt und dann kommt, glaube ich, Gladbach, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich hoffe, dass wir die Zeit jetzt so ein bisschen nutzen können, um da vielleicht noch ein bisschen Sicherheit reinzubringen, noch so ein paar Abläufe einzustudieren. Ich meine, das sagt man so oft, das hat man auch nach dem Leipzig-Spiel gesagt. Aber was soll Bobic tun? Also soll er jetzt draufhauen und sagen, ja, das hat nicht geklappt, das hat mir nicht gefallen und so. Ich glaube, er versucht einfach so ein bisschen da die Hand drüber zu halten, auch die Spieler zu schützen. Eine andere Wahl hat er auch wahrscheinlich momentan einfach nicht.
Langes Schweigen. Soll ich weitermachen? Oder?
Ich dachte schon, ihr wart jetzt irgendwie, ich hätte Internet weg oder Verbindung unterbrochen. Aber gut, nee, dass ihr noch da seid.
Ich wollte dem Linzer Lennart noch die Möglichkeit geben, falls er was erwähnen möchte, dann hätte er jetzt noch sprechen können. Das kannst du aber auch immer noch, falls du möchtest.
Ja, ich habe gedacht, ob es da was zu sagen gab. Aber eins, was ich erwähnen oder fragen wollte an euch beiden, ist, wo liegt das Problem, dass wir oder dass Hertha die Mannschaft keinen regelmäßigen guten Fußball spielen kann. Weil die letzten zwei Jahre, hast du schon vorhin angesprochen, Bremchen, mit Umbruchsaisons, wir hatten neue Trainer, viele neue Trainer, wir hatten neuen Manager, wir hatten viele neue Spieler. Also hat sich immer was geändert, aber der Fußball blieb derselbe. Also hat sich nie irgendwie gesteigert. Also woran liegt es, dass Hertha das irgendwie nicht auf der Reihe bringen kann, einfach mal mehrere Spiele nacheinander gut spielen zu können?
Wenn ich da direkt antworten darf, ich glaube, es ist einer der Gründe, ist, glaube ich, diese Unausgeglichenheit auch im Kader. Wir haben halt so diese Hertha-Urgesteine, wie Stark, wie Mittelstädt, wie Plattenhardt, die einfach schon zu lange dabei sind, die auch irgendwo so ein bisschen überspielt und satt wirken hier und da, finde ich. Dann hast du so die jungen Wilden, unsere Talente und so ein bisschen, ja, die alten Hasen, wie zum Beispiel ein Boyata, der ja schon über 30 ist. Mir fehlt da so ein bisschen so die Mitte. Also wir haben irgendwie die jungen Wilden und ich glaube, ich weiß nicht, ob Robert oder du, Bremchen, das in einer der letzten Folgen erwähnt habt, auch so ein Marco Richter, das darf man ja nicht vergessen, auch Suat Serdar, die sind erst 23, also die sind ja auch noch nicht am Ende ihrer Entwicklung. Manchmal würde ich mir da halt einfach so ein bisschen eine gesunde Mitte im Kader wünschen, so ein 27, 28-jähriger Spieler, der irgendwie erfahren ist, der irgendwie ein fertiger Spieler ist, der uns irgendwie auch sportlich weiterhilft. Also auf mich wirkt das alles so ein bisschen zu sehr nach Stückwerk. Aber wie gesagt, das war so die Ära Preetz. Ich glaube schon, dass Bobic jetzt auch das Ziel verfolgt, hier und da sinnvolle Ergänzungen zu holen. Also da sehe ich halt einen der Gründe insgesamt und bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob man im Winter nochmal irgendwo nachlegen kann, aber das wird die Zeit dann zeigen.
Ich bin froh, dass Lennart erst so geantwortet hat, weil um ehrlich zu sein, ich kann ja die Frage komplett sowieso nicht beantworten. Wenn ich das könnte, dann wäre ich wahrscheinlich selber Manager oder würde Vereine führen. Ich habe die Ahnung, dass Bobic natürlich schon durchaus das angegangen ist, was er als Schwäche bei Hertha in den letzten Jahren gesehen hat. Und das waren eben auch Spieler, die letztendlich mehr ihre eigene Geschichte gemacht haben und weniger ans Team gedacht haben. Ich glaube, letztendlich wird für diese Saison das Thema Geduld, glaube ich, die größte Herausforderung für uns Fans sein. Denn wir haben jetzt 2 Jahre gesehen des Umbruchs, weil man möglichst schnell Erfolg haben wollte bei Hertha BSC, weil ja Geld da war. Und das hat vorn und hinten nicht geklappt. Und ich glaube, jetzt versucht man einfach die Weichenstellung grundlegender, fundierter und dauerhafter zu machen. Aber auch das, man darf nicht vergessen, was erwarten wir denn, dass Bobic innerhalb von 7 Spieltagen komplett alles so umbaut, dass es sofort funktioniert und wir oben sind. Ich beneide Köln, dass die das geschafft haben. Ich sehe auch noch Schwächen in der Motivation bei Dardai, das habe ich eben schon erwähnt. Ich würde jetzt abwarten. Sorry, jetzt war die Frage, woran lag's? Ich kann es dir komplett nicht sagen. Ich glaube, dass man anfängt, daran jetzt erst zu arbeiten und das auszumerzen, wo man die Schwächen gesehen hat. Ich kann es dir leider nicht besser beantworten, sorry.
Ja, woran hat es gelegen?
Ja.
Ich habe eigentlich nur gefragt, weil ich selber verstehe auch nicht, wo das Problem liegt. Aber wie du gesagt hast, Lennart, ist auch komisch, seinen eigenen Namen zu sagen. aber wie du gesagt hast, Ich glaube, du hast recht mit den älteren Spielern. Also sehe Schellbrett und Lustenberger, die haben uns sehr geholfen, obwohl sie spielerisch jetzt nicht Crème de la Crème waren. Aber ja, solche bräuchten wir eigentlich, also die ein Team weiterleiten können.
Sagen wir mal so, ich denke mal, was an personellen Sachen im Moment diskutiert wird, was ist denn im Moment möglich? Also die Transferliste ist zu. Man wird mit Sicherheit im Winter das nächste Transferfenster nutzen, weil ja alleine schon vorne bei den offensiven Flügelspielern natürlich grundlegend noch was fehlt. Da ist Hertha nicht gut aufgestellt. Bobic hat gerade erst, der ist seit Sommer da, auch ein Duffner, den wir bisher noch nicht erwähnt haben. Und ich fand unter dem Strich nichtsdestotrotz die Transferzeit nicht überzeugend, ist auch erst seit Sommer da. Na, wer wird die denn nach 7 Spieltagen entlassen oder gehen lassen? Da ist man wahrscheinlich aber auch schlau genug bei Hertha BSC zu sagen, die Geduld, die müssen wir uns jetzt einfach nehmen. Das ist jetzt so, das wird wehtun. Dumm ist nur, dass der Wettbewerb weitergeht und wir sind eigentlich noch nicht fertig. Wir haben kein fertiges Team. Und wir als Fans, wir sind auch am Kotzen, weil wir gehen natürlich trotzdem ins Stadion und sehen, ist ja schön, dass Umbruch ist, aber Umbruch muss jetzt nicht heißen, dass hier schlecht gespielt wird auf Dauer. Das macht mir auch keinen Spaß. Und da nimmt ja keiner Rücksicht drauf. Ja, so, jetzt habe ich mich in Rage geredet und den Faden verloren. Super.
Vielleicht wird diese Saison anders als die letzten paar, wo wir immer eine schwache zweite Hälfte hatten der Saison. Vielleicht dieses Jahr sind wir sehr stark in der zweiten Hälfte und kriegen noch ein paar Punkte. Ja. Aber ich glaube, also ihr habt recht, also man muss warten, man muss den Zeit geben. Und ja, die erste Transferphase war jetzt nicht super, nicht wegen den Transfers selber, aber auch wegen der ganzen Situation. Und ich glaube, es wurde eh schon vielen Podcasts erwähnt, dass andere Clubs wissen halt, dass Hertha viel Geld hat. Also wollen sie auch viel Geld für die Spieler verlangen. Und dass Bobic da halt richtig verhandelt, ist schon gut, weil nochmal 20 Millionen für einen Toussaint auszugeben, das muss man nicht machen.
Stell dich darauf ein, dass in der Hinrunde bei Hertha nicht mehr viel passieren wird. Es gibt eigentlich nur 2 Stellschrauben, an denen kann ein Verein drehen. Der eine ist, dass man tatsächlich sich vom Trainer trennt. Da muss es aber eben auch schon dicke kommen für. Und die andere Komponente wird sein, dass man den bestehenden Kader anders einsetzt. Und da würde ich gerne nochmal einhaken. Das habe ich eben noch nicht so ganz getan. Ekelenkamp, DJ, bisher vor allem als Joker gekommen. Man sieht bei Petersen, vielleicht ist es manchmal auch sinnvoll, einen Spieler als Joker zu haben, von dem du weißt, der hilft. Und der kann in entscheidenden Zeiten in so einem Spiel auch nochmal wirklich was ändern. Ich frage euch mal, würdet ihr von den Spielern, anderen Spielern, mehr Einsatzzeiten geben? Wäre das nochmal ein Punkt, den ihr befürworten würdet oder wo ihr sogar sagen würdet, da muss er eigentlich was ändern?
Soll ich mal wieder beginnen?
Wenn du kannst, gerne. Es war keine einfache Frage.
Also du meinst, ob quasi mehr Rotation Erfolg bringen würde, wenn ich deine Frage jetzt so
nicht
interpretiere?
Rotation, es klingt ja ständig wechselnd. Nee, ich finde, dass zum Beispiel ein DJ eigentlich langsam Lust macht auf mehr. Der ist jetzt wiederholt ins Spiel gekommen und hat sich, wie ich finde, immer gut geschlagen. Denen vielleicht auch mal längere Einsatzzeiten zu geben. Ein Eckelenkamp ist ja in Leipzig ziemlich untergegangen. Aber auch da wäre ja die Frage, ob man ihn auch mehr an die Stammelf ranführt.
Genau, also ich würde sagen, den Ha-Ho-He, euer Jürgen, den sollten wir behutsam aufbauen. Da bringt es ja auch jetzt nichts, den irgendwie zu verheizen. Der ist ja auch erst 21, darf man nicht vergessen. Bei DJ bin ich auch bei dir. Ich muss zugeben, den habe ich ein bisschen belächelt, habe gesagt oder gedacht, gut, der hat sich in Paderborn nicht durchgesetzt, in Mannheim auch nicht so wirklich. Und der soll uns jetzt in der Bundesliga weiterhelfen, aber der bringt die Einstellung mit, die Schnelligkeit. Der wird jetzt sicherlich keine spielerischen großen Akzente setzen, aber ich finde, vom Einsatz her passt es immer, was er abliefert. Würde mir halt auch mal den einen oder anderen noch aus der Jugend wünschen, dass man vielleicht mal den Michel bringt, noch mal reinwirft oder so. Der Gechter, der hat ja jetzt auch vor seiner Verletzung überzeugt. Also das, was da also am Unterbau nachkommt, passt ja auch alles. Und nach wie vor muss man ja auch, das ist ja ein großes Pro Dardai an dieser Stelle, dass er eben die Jugend reinwirft und da nicht zurückschreckt und gibt denen genügend Einsatzzeit, finde ich. Ja, aber ich finde, der Kader ist halt auch noch nicht so breit momentan, dass wir sagen könnten, auch wir rotieren jetzt mal ein bisschen durch.
Ich würde auch sagen, also mit dem Eckelenkamp, Sein erstes Spiel war sensationell. Aber ich habe das Leipzig-Spiel leider nicht gesehen. Also kann ich jetzt nicht einschätzen, wie er da gespielt hat. Aber
da ging er unter, wie alle anderen in der Mannschaft auch.
Es kommt drauf an, auf den Gegner. Also weißt du, nächste Woche spielen wir gegen Frankfurt und die sind jetzt auch nicht die Besten momentan. Und ich glaube, wenn man gegen so ein Team spielt, die auf Augenhöhe sind, würde es schon Sinn machen, den reinzuschmeißen, vom Start sogar, und die da die Chance geben, so gegen ein Team, das auf Augenhöhe ist momentan. Ich habe es früher schon erwähnt, ich würde ja gerne mal den Christensen sehen. Also besonders nach gestern und nach das Spiel gegen Red Bull. Ich weiß jetzt nicht, ob Scholo eine Pause braucht, oder was, oder ob er einfach nur kein Selbstvertrauen momentan hat, aber ich möchte jetzt nicht sagen, ich zweifle an ihn, aber ein paar Aktionen, da denkt man sich schon so, okay, jetzt einen anderen Keeper mal im nächsten Spiel wäre jetzt nicht die schlechteste Idee. Wiederum weiß ich auch nicht, was er kann. Also ich hab mir ein oder zwei von diesen YouTube-Montagen angeschaut von Christiansen. Ich kann ihn nicht einschätzen. Und der Jahrstein, der ist noch zu weit weg von der ersten Mannschaft. Also für mich das größte Fragezeichen ist jetzt beim Torwart, sage ich jetzt mal im nächsten Spiel.
Ich würde das Fragezeichen hinter Schwolo nicht so setzen im Sinne von, der hat jetzt nun ganz schlecht gehalten. Also gerade, du hattest vorhin das Leipzig-Spiel erwähnt. Ich würde ihm das jetzt insgesamt, diese Treffer jetzt nicht zuschustern wollen. Da muss man schon eher die Abwehr fragen, die vor ihm stand. Die haben ihm da ziemlich im Stich gelassen. Wo ich allerdings voll bei dir wäre und was mich neugierig machen würde, ist, ob die Spieleröffnung, den schnellen Konter, wenn Christensen da Vorteile hätte, dann würde ich ihn gerne sehen. Das Dilemma ist, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ja. Aber ein Gedanke und eine Option wäre es auf jeden Fall.
Ja, also mit den Halten und so, das war auch nicht der Hauptpunkt, den ich meinte mit Schwolo. Es ist eher ja das Aufbauspiel, wo man ein bisschen kreativer sein muss.
Ja, bin ich bei dir. Der Ausblick, ich würde ihn ganz gerne ganz kurz machen lassen, ganz kurz machen, wenn es irgendwie geht. Jetzt haben wir erstmal Länderspielpause, dann Frankfurt, dann zu Hause gegen Gladbach. Und dann in Hoffenheim, das ist dann übrigens ein Freitagsspiel, vorher die beiden sind Samstagsspiele. Das sind dann 10 Spieltage Und ich glaube, wenn es Hertha nicht gelingt, bis zum 10. Spieltag endlich an Leistung, an Spielvermögen zuzulegen, denn mich hat das gestern schon sehr an den Abstiegskampf letztes Jahr erinnert, dann kann es sein, dass wir tatsächlich den Abstiegskampf noch eine Weile behalten werden. Denn auf dem Niveau, wie es jetzt ist, wenn wir da bleiben, dann haben wir echt ein Problem. Das will ich jetzt auch nicht verharmlosen.
Ja, bin ich bei dir. Wenn wir da uns jetzt nicht sportlich so steigern können, also ich sehe zum Beispiel Potenzial, ich meine, das sagt man vor jedem Spiel irgendwie, die Frankfurter, also Gladbach ist ja ein bisschen im Aufwind momentan, das wird schwierig. In Frankfurt, glaube ich, kann man was mitnehmen, ja, und Hoffenheim ist für mich eine echte Wundertüte, auch wie in der letzten Spielzeit. Also wenn wir aus diesen drei Spielen 4 Punkte mitnehmen, dann würde ich den Saisonstart nicht als völlig verkorkst bezeichnen. Wenn wir aber wenig Steigerung haben, dann sehe ich uns eigentlich mitten wieder im Abstiegskampf. Also wenn wir jetzt keine Punkte holen sollten aus den drei Begegnungen.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also 4 Punkte könnte man schaffen. Dann wären wir damit, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte wir haben momentan.
6.
6, achso. Ja, dann hätten wir 10 Punkte nach 10 Spielen. Nicht perfekt, aber könnte schlimmer sein.
Ja, also wir sind im Moment auf dem 13. Platz mit 6 Punkten. Wenn wir aus den nächsten 3 Spielen 4 Punkte bekommen würden, fände ich das völlig in Ordnung. Allerdings können übrigens heute Frankfurt und Bielefeld an den Sonntagsspielen noch an uns vorbeiziehen. Wobei, die haben mit Bayern und Leverkusen jetzt auch nicht unbedingt einfache Gegner.
Genau, also es bleibt noch ein bisschen Hoffnung, dass wir zumindest nicht weiter abrutschen.
Ja, Jungs, ich glaube, wir sind durch. Oder habt ihr noch was?
Ich wollte eigentlich nur Danke sagen für die Einladung, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Auch an Lennart viele Grüße. Ich hätte jetzt auch bei deiner Vorstellung noch so viel länger zuhören können. Vielleicht hat man ja noch mal die Gelegenheit irgendwann. Wollte auch noch erwähnen, dass ich heute auf den Tag genau mein einjähriges Jubiläum hier in Indien habe. Also ich bin heute vor einem Tag ausgewandert quasi und ja, sei noch erwähnt an dieser Stelle.
Ja, dann sollten wir aber auch noch ranhängen, dass es dazu auch einen Podcast gibt, wie das ein Jahr in Indien bisher für dich war. Ne? Den Link hänge ich gerne nochmal ran. Das sollten wir schon erwähnen.
Das wäre ja wunderzauberlich. Genau, also nur kurz erwähnt für diejenigen, die da Interesse haben, schildere ich in diesem Podcast in die Ohren so ein bisschen mein Leben hier, was ich so erlebe, auch die Unterschiede zu Deutschland, eine einfache Wahrnehmung meines Alltags hier. Also wer da gerne mal reinhören möchte, sei genötigt dazu.
Ja, bitte nicht überrascht sein, weil manchmal der Clown in dir, du fängst dann eine Folge an mit einer Kalmund, nicht Interpretation, wie sagt man, wenn man jemand nachmacht?
Parodie.
Parodie. Und erzählst dann über Indien. Dieser Bruch ist manchmal für den, der es noch nicht gehört hat, etwas unerwartet, aber es lohnt sich trotzdem, meine ich.
Ja, unerwartete Brüche kennt man ja auch sonst nur im Hertha-Spiel eigentlich.
Nee, die sind erwartet.
Wirklich? Das stimmt leider. Naja, ich wollte es positiv ausdrücken.
Ja. Wie war nochmal die Redewendung in Österreich?
Das schaut sich aus.
Das geht sich aus.
Das geht sich aus. Ich liebe das. Ich finde das so schön und das passt so schön zu Hertha.
Das ist ein toller Folgentitel.
Das ist mit Sicherheit der Folgentitel. Ansonsten würde ich jetzt sagen, einfach vielen Dank für heute.
Und ich wollte jetzt auch nochmal Danke sagen für die Einladung. Habe schon seit einer Weile den Podcast gehört und ja, habe mich gefreut, dass ich dabei sein konnte.
Ja, gerne, gerne, gerne. Dann würde ich sagen, dann war's das und dann würde ich sagen, hahohe, macht's gut.
Hahohe.
Hahohe, ciao.